Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 18. August. Heute mit den folgenden Themen. Vom Niederhorn bis zum Hogant, das bisher größte Waldreservat im Kanton Bern, ist auf der Zielgeraden. Um die Vorgaben des Bundes zu erfüllen, bleibt aber noch viel zu tun.
Das ist ein ambitiöses Ziel, das der Bund den Kantonen vorgibt. Umso wichtiger ist die Realisierung eben dieses Schlüsselprojektes am Grünberg, wo wir auf einen Schlag mit einem Projekt eben die Hälfte der vorgegebenen, der erwarteten Fläche einrichten können.
Dann geht es bei uns um Folgendes.
Und wenn Philipp Müller sagt, dass wir alles bekommen, wieso Leute nicht von Medien inne in die Rückkehrzentrums? Wieso darf niemand rein? Das bedeutet, dass etwas stinkt, etwas faul ist. Wo wenn nichts wär schlimm sein, wenn nichts schlimm wäre und alles gut wäre, dann könnte man ja reinkommen und schauen, oder?
Die Gruppe Stop Isolation will Missstände in Rückkehrzentren sichtbar machen. Und?
Und das führt eben weiterhin dazu, dass es großen Unmut mit der Regierung Abiy Ahmeds jetzt auf einmal gibt.
Vom Hoffnungsträger zur großen Enttäuschung. Letztes Jahr erhielt der äthiopische Ministerpräsident den Friedensnobelpreis. Heute gehen die Menschen sogar in der Schweiz gegen ihn auf die Straße. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Das Verfahren rund um den Tod des 20-jährigen Berners in Polizeigewahrsam wird zumindest vorerst eingestellt. Der 20-Jährige starb Ende 2018 auf der Polizeiwache am Waisenhausplatz. Das Berner Obergericht kam nun zum Schluss, dass der Arzt keine Mitschuld trage, obwohl er damals die Polizeihaft des Verstorbenen gutgeheißen hatte. Das Gericht bezieht sich auf ein Gutachten der Berner Rechtsmedizin, wonach das Opfer nur möglicherweise hätte gerettet werden können, wäre es denn in den Spital gebracht worden. Solange der Tod nicht zweifelsfrei mit dem Fehlentscheid des Arztes zusammenhänge, habe dieser nicht vorsätzlich gehandelt. Die Angehörigen des Verstorbenen kritisieren das Urteil. Die Einstellung des Verfahrens laut der Zeitung Der Bund überlegen sie sich, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen. Übermorgen Donnerstag öffnet die Berner Reitschule ihre Tore wieder. Aus Datenschutzgründen hatte sie Ende Juli entschieden, sämtliche Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen. In der Zwischenzeit hat sie nun eine Lösung gefunden mit der Bar- und Clubkommission Bern-Buck, die ihren Ansprüchen an den Datenschutz gerecht wird. Bei Veranstaltungen nutzt sie nun das Buck Corona-App zur Registrierung der Besuchenden. Weiter schreibt die Reitschule, das Kantonsarztamt habe ihnen versichert, dass auch Menschen ohne gültige Papiere weiterhin Veranstaltungen besuchen könnten, sofern irgendeine Kontaktmöglichkeit bestehe. Amnesty International fordert einen besseren Schutz für das Schweizer Gesundheitspersonal. Dazu soll der Bundesrat eine unabhängige Untersuchung in Auftrag geben, wie sich die Corona-Epidemie auf das Personal auswirke. Weltweit seien mindestens 3000 Gesundheitsangestellte gestorben. Auch in der Schweiz seien die Angestellten einem stark erhöhten Risiko ausgesetzt. Genaue Daten habe man jedoch nicht und genau dafür solle der Bundesrat nun sorgen, fordert Amnesty. Die Protestbewegung in Weißrussland kann einen wichtigen Erfolg verbuchen. Der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko scheint dem Druck der Straße nachzugeben. Laut Medienberichten hat er Verfassungsänderungen vorgeschlagen. Diese könnten allenfalls zu Neuwahlen führen, die Lukaschenko bisher strikte abgelehnt hatte. Nach den Präsidentschaftswahlen vom vorletzten Sonntag hatte die Wahlkommission Lukaschenko 80% der Stimmen zugesprochen. Seither ist das Land in Aufruhr. Neben Massenprotesten gab es auch immer mehr Streiks von Staatsbetrieben. Derweil erklärte sich auch die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja dazu bereit, die Führung des Landes zu übernehmen. Zugleich forderte sie, dass die Voraussetzungen geschaffen werden für freie und faire Wahlen. Damit zum Wetter. Der morgige Mittwoch beginnt sehr sonnig. Im Verlauf des Tages ziehen immer mehr Wolken auf bei 26 Grad. Am Abend kann es wieder regnen.
Radioinfo. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das bisher grösste Waldreservat im Kanton Bern nimmt Form an. Entstehen soll es am grünen Bergpass zwischen Niederhorn und Hogant im Berner Oberland. Die Kantonsregierung hat den notwendigen Kredit genehmigt. Was jetzt noch fehlt, ist die Zustimmung des Parlaments und der Waldbesitzerinnen und Besitzer. Über das geplante Waldreservat sprach Wilmar Ahl mit Christoph Ammann, Umweltdirektor des Kantons Bern.
Christoph Ammann, das neue Waldreservat zwischen Niederhorn und Hogant ist 4.500 Hektar groß, sprich etwas kleiner als das Gemeindegebiet der Stadt Bern. Davon sind 2/3 effektiv Wald und 1/3 Moorflächen und Felsen. Was verändert sich dort konkret, wenn es nun als Waldreservat klassifiziert werden kann oder werden wird?
Konkret ändert sich die Nutzung, die in Teilen des Gebietes, dort wo es sich um ein Totalwaldreservat handelt, nicht mehr möglich ist. Also dort überlässt man die Natur sich selber gewissermaßen. Die Pflanzenwelt entwickelt sich natürlich, ebenso die Tierwelt. Dort ist keine Nutzung mehr möglich. Und im übrigen Gebiet, im sogenannten Teilreservat, dort ist eine gezielte, vorsichtige Bewirtschaftung nach wie vor möglich. Allerdings sind Holzschläge nur noch in Ausnahmefällen und dort, wo es um den Waldschutz geht, möglich.
Für dieses bisher größte Waldreservat im Kanton Bern hat die Kantonsregierung den Kredit von 3,7 Millionen Franken gesprochen. Etwa nochmals, so viel kommt vom Bund dazu. Wofür wird dieses Geld eingesetzt? Für die Entschädigung der Waldbesitzenden, Renaturierung des Waldes? Können Sie das etwas aufschlüsseln?
Ja, es gibt natürlich einen Verzicht der Eigentümer, den sie bewusst in Kauf nehmen, der auch vertraglich geregelt werden wird. Und für diesen Verzicht einer Nutzung gibt es sogenannte Grundbeiträge. Dann gibt es weitere Beitragskategorien für den Unterhalt, eben für gezielte, sorgsame Eingriffe beispielsweise, aber auch für eine sanfte touristische Nutzung. Solche Leistungen werden über diese Beiträge während 10 Jahren abgegolten.
Der Kanton handelt hier ja quasi im Auftrag des Bundes. Der Bund verlangt 2030 1/10 der Waldgesamtfläche im Kanton Waldreservate sein müssen. Kommt dieses am grünen Bergpass zustande, dann hat der Kanton Bern bereits die Hälfte dieser Vorgaben umgesetzt. Andererseits, es ist ja knapp 1/3 der Gesamtfläche des Kantons ist heute Wald. Die Holzwirtschaft ist ein wichtiger Arbeitgeber. Wenn es heute knapp 3% sind, die wirtschaftlich kaum genutzt oder nicht genutzt werden können, sind 3% nicht relativ viel?
Doch, das ist ein ambitiöses Ziel, das der Bund den Kantonen vorgibt. Umso wichtiger ist die Realisierung eben dieses Schlüsselprojektes am Grünberg, wo wir auf einen Schlag mit einem Projekt eben die Hälfte der vorgegebenen, der erwarteten Fläche einrichten können. Wir sind in anderen Regionen des Kantons mit Waldeigentümerinnen und Eigentümern in Verhandlungen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Flächenanteil steigen können in den nächsten Jahren und dass wir die Bundesvorgabe einhalten können.
Kommt dieser Vertrag zustande, verpflichten sich die WaldeigentümerInnen, Wald während 50 Jahren so zu belassen, wie er ist. Was passiert denn nach diesen 50 Jahren?
Das wissen wir heute nicht. Das wird eine neue, nächste politische Generation und Eigentümerschaft auszuhandeln haben. Die Absicht des Kantons zusammen mit dem Bund ist klar. Wir wollen, und der Bund gibt auch entsprechende Vorgaben, gewisse Flächen unseres Waldes im Kanton schützen. Und ich gehe heute davon aus, dass das auch in 50 Jahren noch ein Thema sein wird.
Christoph Ammann ist Umweltdirektor des Kantons Bern. Gleich geht es hier im Rabe Info um die Kritik an der Neuorganisierung des Asylbereichs. Geht es nach der Gruppe Stop Isolation, trägt die neue Organisation dazu bei, dass sich die Situation für abgewiesene Asylsuchende noch einmal drastisch verschlechtert hat. Eine Problematik, mit der sich nicht nur die Politik befasst, sondern auch die Musik. Hier sind die Toten Hosen mit Paradies.
Wer kann schon sagen, was mit uns geschieht? Vielleicht stimmt es ja doch, dass das Leben eine Prüfung ist, in der wir uns bewähren sollen. Nur wer sie mit eins besteht, darf in den Himmel kommen. Für den ganzen dreckigen Rest bleibt die Hölle der Wiedergeburt. Als Tourist auf Ibiza, als Verkehrspolizist, als Entkommen einer Zirkusshow, den keiner sehen will. Um diesem Schicksal zu entfliehen, sollen wir uns redlich bemühen. Jeden Tag mit einem Gebet beginnen, anstelle von Aspirin. Nur wer immer gleich zum Beichtstuhl rennt, als wäre es ein Wettlauf. Und dort alle seine Sünden nennt, der handelt einen Freispruch aus. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinen Wegen bleib ich hier.
Wer Messer und Gabel richtig halten kann und beim Essen gerade sitzt, wer immer stehen nicht schlecht. Wer sich brav in jede Reihe stellt, mit geputzten Schuhen, wer sein Schicksal mit Demut trägt, dem winkt die Erlösung zu.
Wir sollen zuhören und aufpassen, tun, was man uns sagt, unterordnen und nachmachen, vom ersten bis zum letzten.
Rabe Info.
Die Gruppe Stop Isolation hat gestern in Bern erneut gegen die restriktive Politik im Asylbereich demonstriert. Personen mit negativem Asylentscheid kämpfen für bessere Lebensumstände. Mit der Neuorganisierung des Asylbereichs habe sich die Situation für abgewiesene Asylsuchende nochmals verschlechtert, so die Kritik. Balkone wurden geschlossen, die Anwesenheit im Heim wird zweimal täglich kontrolliert, Hygienemasken verweigert und es darf kein Besuch empfangen werden. Manche Betroffene leben über 10 Jahre lang unter solchen Umständen. Mit einem Brief an den zuständigen Migrationsdienst wenden sich Betroffene nun an die Behörden. Beim letzten Protest in Bern zündete sich ein Betroffener selbst an, um sich das Leben zu nehmen. Sicherheitsdirektor Philipp Müller bezeichnete dies als Show. Noel Grossenbacher war gestern vor Ort und konnte mit einem der Aktivisten sprechen.
Said Farhonde, ein ganz normaler Teenager. Adidas Trainerhosen, Schweizerdeutsch, Fußballspielen beim FC Solothurn. Eigentlich unterscheidet Said auch nur etwas von anderen in seinem Alter. Und doch ist das so wichtig, dass sein Leben ganz anders ist als das der meisten. Said Farhonde hat einen negativen Asylentscheid, also kein Bleiberecht in der Schweiz. Ich treffe ihn vor der grossen Halle in Bern, wo sich die Demonstrierenden am Versammeln sind, um später vor dem Migrationsdienst Bern zu protestieren. Er will und kann seine momentane Situation nicht akzeptieren.
Ich lebe in Aarwangen und Aarwangen geht es ganz schlecht. Die behandeln uns sehr schlecht. Ich muss für meine Zukunft etwas machen. Ich kann nicht einfach daheim hocken und auf 6 Franken pro Tag warten.
Das Rückkehrzentrum Aarwangen ist eins von 3 Zentren, die seit der Neustrukturierung des Asylbereichs im Kanton Bern Menschen beherbergt, die einen Negativentscheid vom SEM, dem Staatssekretariat für Migration, erhielten. Die Menschen dürfen nur noch in der Schweiz bleiben, bis sie abgeschoben werden können. Neuerdings werden Menschen mit Negativentscheid von den anderen Asylsuchenden getrennt. Sie leben in sogenannten Rückkehrzentren und nicht wie die anderen in Durchgangszentren. Der Unterschied? Rückkehrzentren sind abgeschiedener, geschlossener und überwachter. Dies wurde bereits während der Umstrukturierung scharf kritisiert von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen und linken Parteien. Auch Said Farhonde sagt, das neue System sei eine Verschlechterung.
Es ist klar etwas Schlimmes. Wieso müssen wir anders behandelt werden als die Leute, die im Durchgangszentrum sind? Wir sind auch Menschen. Nur weil wir einen Negativentscheid haben jetzt, müssen wir nicht anders behandelt werden. Müssen wir nicht erst, wenn wir sterben, Arzttermine bekommen. Weniger Geld bekommen. Eine Familie bekommt pro Person 6 Franken. Der, der allein ist, bekommt 8 Franken pro Tag. Wie wollen wir mit 6, 8 Franken pro Tag leben? Essen kaufen, Kleider kaufen. Nur ein Zugticket von unserem Camp in der Stadt kostet 6 Franken, go und zurück. Was will ich dann mit 2-3 Franken machen?
Weshalb die Menschen mit Negativentscheid so wenig Geld erhalten und kein gemütliches Zimmer haben, ist klar. Es handelt sich um Nothilfe und ist eben nicht darauf ausgerichtet, dass die Personen bleiben. Doch Lebensläufe wie die von Said Farhonde und seiner Familie zeigen etwas anderes. Seit 7 Jahren ist die Familie in der Schweiz und lebt unter Umständen, die für einige Wochen gedacht wären. Fehlende Abkommen, medizinische Bedenken, hängige Gesuche und langsame Prozesse bedingen ein Leben in der Schwebe.
Das Wichtigste ist die Härtefallgesuche, dass die nach 5 Jahren geprüft werden und ernst genommen werden und dass uns eine Chance gibt. Die Leute, die über 5 Jahre hier in der Schweiz sind, und kein Strafregister haben und sich benommen haben und integriert sind, die sollten eine Chance kriegen. Es gibt da Leute, die über 10 Jahre hier und die immer noch nichts, seit 10 Jahren hocken sie daheim. Ist doch gut, wenn jemand kann arbeiten kann.
Die Isolation in den Zentren und die Angst vor dem Ungewissen sei für die Psyche sehr belastend. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, dass bei der letzten Kundgebung von Solidarity Migrant Network ein Demonstrierender auf dem Bundesplatz sich selbst angezündet hat. Dank rascher Hilfe wurde der Iraner nur leicht verletzt. FDP-Regierungsrat und Vorsteher der Sicherheitsdirektion Bern, Philipp Müller, bezeichnete daraufhin den Suizidversuch als Show und meinte, dies sei alles nur inszeniert gewesen, um mehr Aufmerksamkeit für das Anliegen der Asylsuchenden zu bekommen. Unglaublich, findet Said Farhonde.
Der Philipp Müller, er sollte mal eine Woche so wie uns leben. Dann sieht er, was es mit ihm macht. Wie kann er sich vorstellen, dass es eine Show ist? Was für Druck muss ein Mensch haben, dass er in dem Gedanken nur kommt, nur Gedanken, dass er sich anzündet und dann sagt er, das ist alles Show. Wieso muss eigentlich ein Mensch auf so einen Gedanken kommen? Da ist etwas faul. Und wenn Philipp Müller sagt, dass wir alles bekommen, wieso läuft sie nicht von Medien rein in die Rückkehrzentrums? Wieso darf niemand rein? Das bedeutet, dass etwas stinkt, etwas faul ist. Wenn nichts schlimm wäre und alles gut wäre, könnte man ja reinkommen und schauen, oder?
Diese Aussage habe nur einmal mehr gezeigt, dass das Wohlbefinden der Betroffenen nicht ernst genommen würde. Auch die Angestellten der ORS Service AG, die Betreiberin der Rückkehrzentren, habe eine sehr strenge bis respektlose Haltung gegenüber den Bewohnenden, erzählt Said Farhunde.
Also ORS sagt die ganze Zeit zu uns, wir wollen euch helfen und so. Aber das stimmt gar nicht. Die arbeiten zusammen mit dem Migrationsamt und die wollen einfach auf uns Druck setzen, immer wie mehr Druck setzen, dass wir Schweiz verlassen oder irgendeinen Fehler machen. Aber das wird nicht passieren. Bis jetzt ist kein einziger von Schweiz jetzt rausgegangen. Niemand ist weg.
Man habe bereits mehrmals die Anliegen bei den Zuständigen angebracht. Doch das habe nichts verändert. Dies sei auch der Grund, weshalb die Betroffenen nun demonstrieren.
Also bis jetzt sind wir immer friedlich gewesen. Wir wollen kein Stress, kein Problem. Dort, wo Philipp Müller schafft, hier in Bern, sind wir gegangen, aber er war leider in Ferien gewesen. Und dann haben wir mit dem seinen Stellvertreter geredet. Er hat nur uns zugelassen, ja, ich verstehe euch, und hat aufgeschrieben. Er hat gesagt, ich gebe das weiter, aber ja, ist nichts passiert. Und Philipp Müller war selber nicht da gewesen, aber hat am Telefon ein paar Sachen gesagt, wo gar nicht geht. Es juckt ihm gar nicht. Wir erwarten, dass das Migrationsamt, Sam, mal zusammen reden und eine Lösung finden und uns ernst nehmen. Bis jetzt haben sie einfach uns zugelassen, haben ein paar Sachen aufgeschrieben und gesagt, ja, okay, ja, ist gut. Aber nichts ist gekommen. Sogar schlechter ist es geworden. Nein, sogar die ist schlechter hinter uns geredet, dass wir nicht demokratisch sind, dass wir eine Show sind.
Dass Said Farhunde doch einfach in sein Heimatland zurückkehren könnte, sei eine provokative und unfaire Haltung. Diese Menschen wollten einfach nicht wahrhaben, wie schlimm die Situation hier in der Schweiz für Betroffene wirklich ist. Er selbst könne sich nicht vorstellen, nach Hause zu gehen, denn zu Hause sei die Schweiz, trotz fehlender Perspektive.
Wo soll ich her? Ich bin mit Sophie hierher gekommen. Jetzt bin ich 19. Wo wollt ihr jetzt her? Ich habe mein Leben hier. Hier ist mein Land. Ich habe meine Kollegen hier. Ich schutte hier beim FC Solothurn. Ich bin hier in die Schule gegangen. Ich habe hier zwei Lehrvertrag, wo ich dann haben müssen auflösen, wo ich keine Arbeitsbewilligung bekommen habe. Wo sollt ihr her? Ich kenne mein Land nicht mehr. Ich bin jetzt 19. Ich habe meine ganze Jugendzeit hier verbracht.
Said Farhunde engagiert sich bei der Gruppe Solidarity Migrant Network, ein Netzwerk von Migrantinnen und Migranten und solidarischen Menschen, die sich für die abgewiesenen Asylsuchenden einsetzen.
Rabe Info.
Ein Hoffnungsträger im Vielvölkerstaat. Vor gut zwei Jahren wurde Abiy Ahmed zum Ministerpräsidenten Äthiopiens gewählt. Abiy Ahmed gehört der zahlenmäßig größten Ethnie der Oromos an. Er ließ politische Gefangene frei, suchte den Frieden mit Eritrea und vergab viele Schlüsselpositionen in der Regierung an Frauen. Für seinen Einsatz erhielt er im vergangenen Jahr sogar den Friedensnobelpreis. Steht Äthiopien also vor einer prosperisierenden Zukunft? Wohl kaum, denn der Frieden im Land steht auf wackligen Beinen. Gerade heute Nachmittag demonstriert die Oromo-Gemeinschaft in Bern gegen die Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien. Katrin Hess berichtet.
Hoffnungsträger und Obama-Vergleiche. Auf Abiy Ahmed Ali lassen seit Beginn seiner Amtszeit große Erwartungen. Seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten reformiert er Äthiopien in einem beeindruckenden Tempo. Unter anderem der Wandel zu einer Mehrparteiendemokratie treibt er stetig voran. Seit Ende Juni steht das Land aber wieder vor großen Herausforderungen. Damals wurde der bekannte Sänger Hachalu Hundessa ermordet. Er gehörte, ebenso wie Ministerpräsident Abiy Ahmed Ali, der größten Ethnie Äthiopiens an, den Oromo. Annette Weber ist Äthiopien-Expertin bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie erklärt, warum seit dem Mord die Regierung unter Abiy Ahmed Ali in der Kritik steht.
Das scheint vielleicht erstmal verwunderlich zu sein, weil ja tatsächlich beide Oromos sind, aber die Demonstrationen, die quasi nach der Ermordung Hachalus stattgefunden haben, wurden eben von der Regierung so beantwortet, teilweise eben auch mit Polizei beantwortet, wie sich viele in Oromia das nicht vorgestellt hatten.
Vor allem im Bundesstaat Oromia gab es große Demonstrationen, die die Sicherheitskräfte dann teils blutig niederschlugen. Für viele Oromo war es eine Überraschung, dass ihr Premier gegen die Proteste vorging, obwohl ein Volksheld der eigenen Ethnie umgebracht worden war. Gleichzeitig nutzten die Führungskräfte anderer Oromo-Gruppierungen die Gunst der Stunde und äußerten sich kritisch gegenüber Ministerpräsident Abiy Ahmed Ali. Dieser reagierte erneut mit Repression und ließ viele, auch prominente Akteure, verhaften.
Und das führt eben weiterhin dazu, dass es großen Unmut mit der Regierung Abiy Ahmeds jetzt auf einmal gibt und gerade großen Unmut aus den Kreisen der Oromo. Also gar nicht so sehr jetzt von nicht beteiligten Gruppierungen, sondern eben aus den Kreisen der Oromo.
In Äthiopien leben Dutzende ethnische Gruppierungen. Nach dieser Welle der Repression mit tausenden Verhaftungen kann der Premierminister aber nicht einmal mehr auf den Rückhalt in seiner eigenen Bevölkerungsgruppe zählen. Zeigt der Friedensnobelpreisträger nun also sein wahres Gesicht? Ganz so einfach sei dies nicht, analysiert Annette Weber, Äthiopien-Expertin bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin.
Also ich denke, für viele Menschen in Äthiopien ist das im Augenblick der Fall, dass er diese Hoffnung enttäuscht hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich weiterhin so, dass er diese ganzen Türen zunächst erstmal aufgestoßen hat. Also quasi er hat die bewaffnete und die unbewaffnete Oromo-Opposition wieder ins Land zurückgeholt, die ja Jahrzehnte gebannt war, also nicht ins Land kommen durfte. Er hat Versöhnungsbewegungen im Land zwischen Äthiopien und Eritrea angestoßen. In der Region quasi stand er letztendlich für doch einen kommunikativen, friedlichen Weg. Und das sehen wir in den letzten Wochen eben nicht. Also das ist tatsächlich seit der Ermordung Öcalos nicht gelungen oder ist es der Regierung oder ist es ihm vor allem nicht gelungen, diese Erwartungen quasi als Friedensbringer, als Brückenschlager aktiv zu sein. Diese Erwartung hat er nicht erfüllt und das führt natürlich zu noch mehr Frustration, weil die Erwartungen eben einfach so hoch waren.
Die Lage in Äthiopien bleibt also unübersichtlich. Zu den Zerwürfnissen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppierungen kommt nun auch der Unmut gegen die staatliche Repression. Heute nun rufen Mitglieder der äthiopischen Gemeinschaft deswegen zur Demonstration in Bern auf.
Dadurch, dass jetzt Tausende dieser Protestierenden verhaftet wurden und zum Beispiel der Anführer, ich würde mal sagen, der vor allem jüngeren bewaffneten Gruppierung der Quero, Joa Mohammed, im Gefängnis ist und offensichtlich seit gestern bekannt ist, dass sein Gesundheitszustand sich verschlechtert und dass es eben bislang keine Gerichtsverhandlung dazu gab, also keine faire Verhandlung, dass man keine unabhängige Untersuchung in die Riots bislang vorzuweisen hatte, das eben führt zu großem Unmut innerhalb der Oromo-Community gegen die Regierung, gegen die Abiy Ahmed geführte Regierung.
Soweit Annette Weber, Äthiopien-Expertin bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 18. August. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Will Maral, Noel Grossenbacher und Katrin Hiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.